Deutschlandfunk. Aus Religion und Gesellschaft.
Sie. Wie viel Nacht ist plötzlich eingebrochen? Wie viel Schwärze hat sie mitgebracht? Ausgemerzt sind alle Farben. Ausradiert bis auf den Grundton blanker Verzweiflung, der sich durch das Dunkel zieht.
Ein Künstler kann sich nicht gleichgültig verhalten. Pablo Picassos Jahrhundertbild Guernica. Eine Sendung von Astrid Nettling.
Sie. Wie viel Leid ist plötzlich eingebrochen? Wie viel Schmerz hat es mitgebracht? Niedergeworfen ist alles Lebendige. Überwältigt sind Mensch und Tier, deren Schreie durch das Dunkel dringen.
Das wandgroße Schwarz-Weiß-Gemälde wurde zum ersten Mal am 12. Juli 1937 gezeigt. In Paris, im spanischen Pavillon, anlässlich der dort stattfindenden Weltausstellung.
Seit Juli 1936 herrscht in Spanien Bürgerkrieg. Am 26. April 1937 wird die Kleinstadt Guernica flächendeckend bombardiert. Der Luftangriff erfolgte unter deutschem Oberbefehl. Die Legion Condor war für den Hauptteil des Bombardements verantwortlich. Beteiligt waren ebenso italienische Luftstreitkräfte. José Antonio Aguirre, nach 1936 bis zu seiner Flucht der erste Präsident des Baskenlandes, berichtet:
3,5 Stunden haben deutsche Flugzeuge mit einer unvergleichlichen Grausamkeit die Zivilbevölkerung bombardiert, die Stadt in Asche gelegt, Frauen und Kinder mit Maschinengewehren verfolgt, sodass viele umkamen.
Sie. Wie viel Tod ist plötzlich eingebrochen? Wie viel Zerstörung hat er mitgebracht? Verwüstet ist alles Feste. Deformiert sind die Körper, verrenkt die Arme, Hände, Füße, die in das Dunkel ragen.
Pablo Picasso hatte sich direkt zu Beginn des Bürgerkriegs auf die Seite der sogenannten Republikaner gestellt, also auf die Seite der demokratisch gewählten Regierung der Zweiten Spanischen Republik. Sie wurde bekämpft von rechtsgerichteten Putschisten unter General Francisco Franco. Fast 3 Jahre dauerte der Spanische Bürgerkrieg.
Picasso, der seit über 30 Jahren in Paris lebt und bereits 55 Jahre alt ist, bekommt im Januar 1937 den Regierungsauftrag für ein wandfüllendes Gemälde. Es soll im Sommer auf der Pariser Weltausstellung gezeigt werden. Unmittelbar nach dem Bombenangriff auf die militärisch völlig bedeutungslose Kleinstadt Guernica ändert Picasso seine anfängliche Bildidee und erklärt:
Auf dem Wandgemälde, an dem ich arbeite und das ich Guernica nennen werde, bringe ich deutlich meinen Abscheu vor der militärischen Kaste zum Ausdruck, die Spanien in einen Ozean von Leid und Tod versenkt hat.
Als könnten nur noch Schreie aus der Tiefe dieses Ozeans heraufdringen. Schreie aus weit aufgerissenen Mündern, die sich verzweifelt nach oben recken. Schreie einer brennenden Frau, die in Todespein ihre Arme hochreißt. Schreie eines tödlich verwundeten Pferdes. Schreie einer Mutter, die ihr totes Kind in den Armen hält. Schreie gegen eine Nachtschwärze, die wie eine bleierne Decke über allem liegt.
Innerhalb weniger Wochen vollendet Picasso sein Gemälde. Anfang Mai hatte er mit den ersten Studien zu Guernica begonnen. Bereits Mitte Juni kann das fertige Monumentalwerk mit den Maßen 3,49 Meter x 7,77 Meter für die Weltausstellung im spanischen Pavillon angebracht werden.
Im Bild findet sich keinerlei Hinweis auf das Kriegsgeschehen. Ebenso ist jedes Zeichen politischer Stellungnahme, wie die furchtlos nach oben gereckte Faust auf den ersten Skizzen, aus dem Bild verschwunden.
Picassos Jahrhundertbild ist ein Werk de profundis. So lauten die Anfangsworte des 130. Psalms aus dem Alten Testament.
De profundis clamavi. Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir.
Doch Guernica versteht sich nicht als ein Aufschrei hinauf zu Gott, dessen Beistand der Mensch aus der Tiefe seiner Not erfleht. Sein Aufschrei, de profundis, geht in die Welt und richtet sich an die Menschen, angesichts eines Himmels, aus dem keine Rettung, sondern Vernichtung kommt.
Nein, es ist nicht das allsehende Auge Gottes, das da auf die Schreie blickt. Nein, es ist auch kein freundlicher Stern, der auf den Schmerz und das Leid von Mensch und Tier hinunterscheint. Lediglich das kalte Licht einer Glühlampe wirft, fast in Bildmitte, direkt über dem Geschehen, seine scharfen Zacken in den schwarzen Raum nächtlicher Verwüstung.
De profundis lautet auch der Titel eines Gedichts von Georg Trakl. Kurz vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs, mit seinen bis dahin nicht gekannten Materialschlachten, hatte der Dichter seine Verse »Aus der Tiefe« niedergeschrieben. Darin finden sich die Zeilen
»Ein Schatten bin ich, ferne finsteren Dörfern. Gottes Schweigen trank ich aus dem Brunnen des Hains. Auf meine Stirne tritt kaltes Metall. Spinnen suchen mein Herz. Es ist ein Licht, das in meinem Mund erlöscht.«
1932 hatte sich Picasso für einen kurzen Abstecher im elsässischen Colmar aufgehalten. Dort ist im Unterlindenmuseum der Isenheimer Altar von Matthias Grünewald zu sehen. Das Werk hinterließ bei dem Maler einen tiefen und nachhaltigen Eindruck. In einem Gespräch erinnert sich Picasso.
»Kennen Sie die Kreuzigungsgruppe von Matthias Grünewald, das Mittelfeld des Isenheimer Altars? Ich liebe dieses Bild und habe versucht, es zu interpretieren. Aber so wie ich anfange zu zeichnen, wird etwas ganz anderes daraus.«
Etwas ganz anderes wird auch Guernica. Sein Gemälde in schwarzen, weißen und grauen Tönen, die an das nüchterne Schwarz-Weiß moderner Fotografie erinnern, aber ebenso an das monochrome Grau in Grau mittelalterlicher Reliefbilder.
Und doch orientiert sich sein profanes Wandbild in seinem Aufbau an der dreiteiligen Anlage christlicher Andachts- und Altarbilder. Der Kunsthistoriker Max Imdahl führt aus:
»Picassos Guernica ist ein Riesenbild. Und schon als solches hat es eine unmittelbare, den Betrachter sogar überwältigende Präsenz. In seiner Formgestalt ist das Bild ein hochkomplexes Gesamtsystem, das Ganze gegliedert im Sinne eines Dreiflügelaltars oder Triptychons.«
In drei Felder hat Picasso das fast 8 Meter breite Gemälde mit seinen insgesamt 7 Figuren unterteilt. In die Seitenfelder rechts und links und in ein größeres Mittelfeld, das wie ein flaches Dreieck aufgebaut ist.
Den rechten Schenkel des Dreiecks bildet die langgezogene Körperlinie einer in Panik herbeistürzenden Frau. Ihr weit ausgestreckter Fuß markiert den unteren rechten Eckpunkt des Dreiecks. Dessen Basis bildet die Statue eines Kriegers.
Sie ist gestürzt und liegt zerschmettert am Boden. Schau, sie ist hohl. Mit ausgebreiteten Armen liegt sie da. Die eine Hand hält ein zerbrochenes Schwert. Die linke Hand ist leer und markiert den linken Eckpunkt des Dreiecks.
Im Inneren des Mittelfelds hat Picasso den Körper eines sich aufbäumenden, sterbenden Pferdes platziert. Sein hochgereckter Kopf mit dem weit aufgerissenen Maul formt die Spitze des Dreiecks.
Sieh, oder vielmehr horch. Ein ungeheurer Schrei hat sich daraus gelöst. Mit dornenspitzer Zunge sticht er in die Nacht. Vor Schmerz geweitet sind auch die Nüstern. Nach links gerissen sind der große Kopf und der angespannte Tierhals. Durchdringend ist der tierische Schmerzensschrei. Doch ungehört bleibt seine Passion, die sich unter dem gleichgültigen Auge einer Glühlampe vollzieht.
Der Schmerz. Der Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel hat ihn als das Vorrecht lebendiger Naturen bezeichnet, als das gemeinsame Vorrecht von Mensch und Tier. Aber, so fährt der Philosoph fort,
die Tiere bringen es in der Äußerung ihrer Empfindungen nicht weiter als bis zum Schrei des Schmerzes. Der Mensch bleibt nicht bei dieser tierischen Weise des Sich-Äußerns stehen. Er schafft die artikulierte Sprache, durch welche die innerlichen Empfindungen zu Worte kommen.
Doch horch, alle Worte bleiben aus. Die Sprache hat ihr Vermögen verloren. Beide Naturen, Mensch und Tier, kommen nicht weiter. Es bleibt bei diesem unartikulierten Schrei, den sie in die schweigende Nacht schicken. Selbst die zerschmetterte Kriegerfigur, die mit ausgebreiteten Armen wie gekreuzigt am Boden liegt, hat ihren wortlosen Schrei noch mit in ihren Sturz genommen.
Sie sind immer wieder miteinander verglichen worden. Das sterbende Pferd, das Picasso in das Zentrum von Guernica rückt, sowie der sterbende Jesus in der Mitte der Kreuzigungsgruppe des Isenheimer Altars.
Verglichen wurde ebenso ihr Todesschrei. Der unartikulierte Schrei des Tieres und der wortlose Schrei des Menschen Jesus, nachdem er seine Gottverlassenheit hinausgeschrien hatte, sein mein Gott, warum hast du mich verlassen?« Im Matthäusevangelium heißt es danach,
»Da schrie Jesus noch einmal laut auf und verschied.«
Doch Guernica ist kein religiöses Bild. Abscheu empfindet Picasso nicht bloß vor der militärischen Kaste. Abscheu empfindet der Künstler ebenso vor dem spanischen Klerus und der katholischen Kirche, die die antirepublikanischen, faschistischen Kräfte unter General Franco unterstützen.
Dennoch ist Guernica ein Passionsbild. Ein Bild, das sich jedoch aus dem säkularen Welt- und Daseinsverständnis der Moderne speist, sowie aus den uralten Schrecken des Krieges, die das 20. Jahrhundert weiterhin heimsuchen.
Als Guernica am 12. Juli 1937 im spanischen Pavillon der Öffentlichkeit vorgestellt wird, hagelt es Kritik, Angriffe, Schmähungen. Die baskische Regierung reagiert mit deutlicher Zurückhaltung. Der populäre baskische Maler José María Ucelay mit kruder Beschimpfung. Es sei ein Bild, das auf Guernica, auf das Baskenland, auf alles scheißt.
Es war Max Aub, Schriftsteller und spanischer Kulturattaché in Paris, der Picasso den offiziellen Auftrag zu seinem Wandbild erteilt hatte. Zur Ausstellungseröffnung führt er in seiner Ansprache an die Besucher aus:
Es kann sein, dass man dieser Kunst vorwerfen wird, zu abstrakt oder zu schwierig für einen Pavillon wie den unseren zu sein, der vor allem eine Manifestation des Volkes sein möchte. Wenn das Bild Picassos einen Fehler hat, dann den, dass es zu real, zu fürchterlich wahr, abscheulich wahr ist.
Wie ein Sturm fegt diese Wahrheit durch das Bild. Alles reißt sie mit sich. Auch den Betrachter. Reißt ihn mit hinein in dieses Toben aus Schreien und Schmerz. In diesen Aufruhr verzerrter Glieder und entstellter Gesichter. In dieses schwarz-weiße Chaos harter, scharfer Bruchkanten und perspektivloser Fluchtlinien.
Von rechts nach links verläuft die Bewegung im Bild. Von rechts nach links wird auch der Blick des Betrachters gezogen.
Die Bewegung beginnt im rechten Seitenfeld vor einem Haus, das in Flammen steht. Davor steht eine brennende Frau, die in das Dunkel hinaufschreit. Dann gleitet der Blick weiter zum Mittelfeld und kommt im linken Bildteil zum Stehen.
Vor dem Schrei jener Mutter, die ihr totes Kind in den Armen hält.
Als würde ihr Schrei nie mehr aufhören und müsste sich für alle Zeit aus ihrem Schmerz formen, lang und scharf wie ein Dolch, der in eine gottverlassene Nacht sticht. Doch schau, direkt über ihr ragt der Kopf eines Stieres auf. Er wirkt wie das mächtige Haupt einer fremden archaischen Gottheit auf einem kraftvoll dunklen Tierleib. Er ist die einzige Gestalt, die in diesem furchtbaren Toben aufgerichtet dasteht.
Seit je erscheint der Stier im Mythos und im Ritual des Stierkampfes als eine wilde und dunkle Kraft. Das aber ist er nicht nur. Der Historiker Gerion Becht-Jörns hebt hervor:
Der Stier ist nicht nur Symbolfigur für Gewalt, er steht auch selbst für Leiden und Tod, die er in der Arena erleiden muss. Aber unter dem Aspekt des mutigen Annehmens dieses Leidens, das zugleich Sterben bedeutet und, in der Wiederholung des Rituals, Auferstehung zu neuem Leben und neuem Kampf.
Im Dezember 1937, kurz nach dem Ende der Pariser Weltausstellung, hatte sich Picasso selbst mit einer Erklärung an die Welt gewandt. Darin führt er aus:
Es ist mein Wunsch, Sie daran zu erinnern, dass ich stets davon überzeugt war und noch immer davon überzeugt bin, dass ein Künstler, der mit geistigen Werten lebt, angesichts eines Konflikts, in dem die höchsten Werte der Humanität und Zivilisation auf dem Spiel stehen, sich nicht gleichgültig verhalten kann.
In den folgenden Jahren wird Guernica in verschiedenen Ländern Europas gezeigt. 1939 auch in New York, im Museum of Modern Art, in dessen Räumen das Bild für 42 Jahre bleiben wird.
Zwar hatte Picasso sein Jahrhundertbild dem spanischen Volk vermacht, aber er hatte zugleich verfügt, dass es erst dann in Spanien gezeigt werden dürfe, wenn dort alle bürgerlichen Freiheiten wiederhergestellt seien.
Das Ende der Franco-Diktatur erlebt Picasso jedoch nicht mehr. Heute ist Guernica im Museo Reina Sofia in Madrid zu sehen.
De profundis clamavi. Wie ein großer Aufschrei aus der Tiefe wirkt sein monumentales Gemälde noch immer.
Doch schau ein Stück nach rechts, auf das Profil einer jungen Frau. Hat ihr Kopf, als wäre er vom Körper abgelöst, nicht die Form einer hellen Flamme, die aus einer dunklen Fensteröffnung in das Bild hineinleuchtet? Dann schau weiter auf das Licht der kleinen Leuchte, die ihr ausgestreckter Arm in die Nacht hält. Anders als der kraftlos kalte Schein der Glühlampe wirft ihre Leuchte einen Streifen Licht auf das, was geschieht, wie eine Spur, die dem Sehen hilft, die erhellt und die vielleicht sogar Erleuchtung bringt.
Auch Picasso selbst wagte einen Lichtblick. Als wären das Dunkle, Schwarze, Graue nicht alles. Als könnte es doch Aufklärung geben. Hoffnung schimmert durch, wenn er nach Vollendung seines Bildes sagt:
Wenn der Frieden in der Welt gewinnt, wird der Krieg, den ich gemalt habe, eine Sache der Vergangenheit sein.
Ein Künstler kann sich nicht gleichgültig verhalten. Pablo Picassos Jahrhundertbild Guernica. Von Astrid Nettling. Es sprachen Susanne Fluri, Wieslawa Wesolowska, Florian Seigerschmidt und Nils Kretschmer. Ton und Technik Benno Gromzig. Regie Rainer Delfenthal. Redaktion Andreas Mein. Deutschlandfunk 2022.